So, herzlich willkommen zurück zu Söldnergeschichten Nummer 42. Ich bin ja jetzt in Afrika mit Save the Children als Security Manager. Also ich bin noch nicht ganz da, aber jetzt in dieser Folge fliege ich hin und dann könnt ihr mal sehen, wie es im Chat denn so ist. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Also, wir fangen erstmal an mit ein bisschen Geografie für die Leute, die sich unter dem Tschad oder generell Afrika gar nicht so viel vorstellen können. Dazu habe ich da mal was vorbereitet. Also, das hier ist Afrika, wie man unschwer erkennen kann. Der Tschad, seht ihr, das ist hier dieses Ding in der Mitte. Ja, der ist relativ groß. Sudan ist noch ein bisschen größer. Ja, Niger ist ungefähr gleich groß. Das sind alles Riesenländer. Ihr könnt ja selber mal auf Google Maps ein bisschen rumschmökern, dann seht ihr mal, was da für Entfernungen sind. Also ich würde sagen, West-Ost hier sind ja, 1000 Kilometer ungefähr. Nord-Süd sind dann höchstwahrscheinlich locker 2500, also von der weitesten Stelle nach oben. Also 2000 sind es wahrscheinlich mindestens. So, ihr seht schon hier auch die Hauptstadt N'Djamena. Ja, die ist hier ganz an der linken Ecke, direkt praktisch an der Grenze zu Kamerun. Die ist tatsächlich direkt am Fluss und wir gehen gleich ein bisschen näher drauf. Die ist direkt am Fluss. Ne? Du schwimmst drüber, du bist in Kamerun im Prinzip. So angrenzend, lauter so Urlaubsländer wie Niger, ja, Nigeria. Kamerun geht ja eigentlich noch. Zentralafrikanische Republik, ja, super. Und dann der Sudan und Libyen. Also alles Dinge, in denen man unbeschadet Rucksacktouren machen kann und sich auch gar keine Gedanken muss, dass da irgendwas passieren könnte. Ja, von der Farbgebung her seht ihr schon, da ist alles dabei. Im Norden die Sahara, Wüste, Berge, bis zu im Süden im Prinzip, ich will es jetzt nicht Regenwald nennen, ne, aber schon tropisch. Also hier ist praktisch grün. Hier unten, das ist nicht so weit weg, das sind nochmal 500 Kilometer, da bist du schon richtig. Demokratische Republik Kongo, ja, da ist tiefster Regenwald. Also es ist nicht so weit weg. Will damit sagen, du hast, wenn du sagst, ich bin im Tschad, da kann alles sein von heiß und trocken bis heiß und feucht. Aber eins ist auf jeden Fall heiß. Ja? Nachts vielleicht nicht unbedingt, weil da wird es auch im Wind, also in der Wüste, kalt. Aber man muss halt ein paar Sachen im Vorfeld beachten, auf die ich gleich kommen werde. Wir können mal hier gleich reingehen. Wenn hier N'Djamena ist, ja, also so hübsch hatte ich es jetzt nicht in Erinnerung, dieses Gebäude. Ich glaube, das ist eher neu. Ich bin jetzt auch schon 15 Jahre nicht mehr da gewesen ungefähr. Abéché ist ungefähr hier, da wo der Pfeil ist. Ja. Abéché ist eine andere Großstadt, für den ihre Verhältnisse zumindest. Mit einem richtigen Flughafen, wo große Flugzeuge landen können. Und da war nachher im Prinzip unsere Base, ja, von Save the Children für den Osten des Tschads, weil wir da halt unsere Programme hauptsächlich hatten. Es war auch ein bisschen was von der Verwaltung, die waren in N'Djamena. Und da bin ich natürlich reingeflogen und erstmal dort ins Headquarter praktisch gekommen. Ja. Wir gehen hier mal ein bisschen näher ran. Zip. So. Und dann schalten wir hier auch mal auf ein bisschen eine andere Karte. Da seht ihr N'Djamena. Ja, und direkt hier neben diesem Fluss, das hier, das ist schon Kamerun. So. Hier ist der Flughafen. Der Rest, das ist, ja, es ist jetzt nichts Spektakuläres, ne, wenn wir uns das hier nochmal so angucken. Es ist halt eine Großstadt mit jede Menge Häusern und Zeug. So, das Witzige in N'Djamena, da komme ich nachher gleich nochmal drauf, da habe ich noch ein Bild dazu. Ist, also nicht nur in N'Djamena, sondern damals, als ich da war, gab es im Tschad, im ganzen Tschad, und ihr habt gesehen, wie groß der ist, 2,5 Kilometer asphaltierte Straße. Und die war in N'Djamena. Und die war so ungefähr vom Flughafen bis zum Präsidentenpalast. Ne? Prioritäten. Ne? Klar, weil der Staatsbesuch, der soll ja auf einer vernünftigen Straße fahren, damit das dort alles zivilisiert aussieht. Ne? Der Rest außenrum praktisch planierte rote Erde. Ja? Also Dreckboden. Gut. Hier, das könnt ihr euch auch gleich nochmal angucken, weil wir gerade hier auf der Karte sind. Es gibt praktisch nur zwei Brücken über den Fluss. Ja, die hier und die hier. Und ich glaube, ich bin über beide drüber gefahren. Ich habe zumindest Fotos, von denen ich glaube, dass sie beide Brücken zeigen. Da gucken wir nachher mal drauf. Und wir kommen nachher nochmal auf diese Karte zurück. Jetzt machen wir erstmal ein paar Details zur Vorbereitung. Also, wenn ihr nach Afrika fliegen wollt. Bei mir war es so, ich hatte im Vorfeld schon mal einen potenziellen Auftrag im Kongo. Ja, ich glaube, es ging um den Kongo. Auf jeden Fall habe ich mich in dem Zusammenhang schon mal impfen lassen. Ja, weil, wenn der Auftrag nachher durchgeht, manche Impfungen dauern relativ lang, bis sie anschlagen. Ne? Ich habe euch ja die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt mit der Tollwutimpfung, die ich da mehrfach neu angefangen habe, weil du brauchst 3 Stück, die in einem bestimmten Abstand voneinander sind. Und wenn du mit einer dann zu lange wartest, kannst du wieder von vorne anfangen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn du viel in der Weltgeschichte unterwegs bist. Ja, da gibt es natürlich nicht immer überall dann, zu dem Zeitpunkt, wo du eine Tollwutimpfung bräuchtest, jemanden, der Tollwutserum da hat und dir dann auch noch diesen Stempel da reinmachen kann. Und deswegen muss man sowas halt im Vorfeld machen. Ne? Ganz wichtig ist halt für Afrika, da braucht man in vielen Ländern noch die Gelbfieberimpfung. Und die Gelbfieberimpfung kann ja relativ starke Nebenwirkungen verursachen, dass man da auch mal so eine Woche oder so vielleicht nicht ganz so fit ist. Ne? Ist aber kein, wohl kein Vergleich zu den neuesten Impfungen, in Anführungszeichen, die wir da haben. Also ich hatte da nach der Gelbfieberimpfung eigentlich keine Probleme. Ich habe vielleicht einen Tag mich ein bisschen platt gefühlt, aber keine großen Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Also von daher alles gut. Ich bin damals dann im Vorfeld von meinem potenziellen ersten Afrika-Auftrag im Tropeninstitut gewesen in Tübingen. Ich glaube, die haben im Prinzip gesagt, ja, geh nach Stuttgart zum Gesundheitsamt. Die haben eine Impfberatung oder sowas. Dann bin ich da hingegangen und Beratung ist gut. Ne? Ich bin hingegangen, habe gesagt, ich will nach Afrika in das und das Land. Was könnt ihr mir denn alles geben? Ja? Ich habe so ein bisschen gedacht, ich gehe jetzt dahin und kriege mal gleich 10 Impfungen reingehauen, dann bin ich fertig. Ja, Pustekuchen. Ich wusste nämlich auch erst danach, dass erstens man nicht unbedingt alle Impfungen gleichzeitig gibt, ja? Weil das geht ja alles trotzdem irgendwie aufs Immunsystem. Und mit zu viel Impfungen, ja, kann es halt ein bisschen Chaos auslösen. Also geben die das in Blöcken praktisch. Ja? Und dann, wie gesagt, brauchst du halt für manche Sachen mehrere Wochen Abstand dazwischen. Und dann hat sich meine Impftralala hier schon, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich zwei oder ob ich dreimal, glaube ich, ich war dreimal da, habe mich impfen lassen. Und habe aber ohne die Tollwutimpfung. Da war die erste Tollwutimpfung dabei. Gelbfieber. Was hatte ich noch alles? Typhus, Cholera. Wobei er gesagt hat, im Prinzip kannst du dir die schenken. Die wirken sowieso nur zu 30%. Und wenn du dort nicht unbedingt im Flüchtlingslager fließendes Wasser trinkst, solltest du dir eigentlich keinen Typhus holen und auch keine Cholera. Ich habe gesagt, scheiß drauf, hau rein in den Kack. Ja? Weil besser haben und nicht brauchen, dachte ich mir. Jetzt würde ich es mir auch schenken, ja. Dann Malaria-Prophylaxe. Da brauchst du ein Rezept dafür. Ja? Und mir haben sie Malarone verschrieben. Das Witzige an dem Arzt war, der hat gesagt, ja, Malarone nimmst du zur Vorbeugung. Also jeden Tag. Und auf dem Rezept steht drauf, maximale Dauer der Verwendung, glaube ich, 6 Wochen. Hat er mich gefragt, wie lange ich denn in Afrika sein werde. Habe ich gesagt, 3 Monate. Das ist dann wohl ein Problem, habe ich gefragt. Hat er gemeint, ach nee, wenn du in Afrika bist, kannst du auch 3 Monate nehmen. Die 6 Wochen gelten irgendwie nur für Deutschland oder so. Da habe ich ihn aber auch ein bisschen angeguckt und habe ich gedacht, bei was für einem Arzt bin ich hier gelandet? Ja? Die Nebenwirkungen, also die maximale Anwendungsdauer, hat ja nichts damit zu tun, ob ich in Deutschland oder in Afrika bin. Ja? Sondern die hat was damit zu tun, wie lange meine Leber die Medikamente mitmacht, bevor es die Grätsche macht. So. Und wenn sie in Afrika die Grätsche macht, dann ist es bedeutend beschissener, als wenn das in Deutschland passiert, weil ich das Zeug zu lange nehme. Außerdem nimmt das kein Mensch in Deutschland als Malaria-Prophylaxe. Hier gibt es nämlich keine Malaria. Also die Logik von diesem Arzt habe ich bis heute nicht verstanden. Ja? Ich habe es dann auch nicht so genau wissen wollen, muss ich ehrlich sagen. Sondern ich habe gesagt, naja, wenn er sagt, ich kann es 3 Monate nehmen, nehme ich es 3 Monate, ich will ja keine Malaria kriegen. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gedacht, das Zeug schützt tatsächlich vor Malaria. Ja, mich nicht. Aber da kommen wir noch drauf. Ja, abgesehen davon, dass Malarone jede Menge Nebenwirkungen hat, ja. Aber ich glaube, da erzähle ich was Detaillierteres drum, wenn es dann soweit ist, dass ich Malaria bekomme. Ja, ich habe jetzt Spoiler Alert, ja, ich habe es ja schon vorweggenommen. Das Zeug wirkt nicht, also nicht immer und nicht zuverlässig und wahrscheinlich nicht bei jedem oder wahrscheinlich auch nicht bei denen oder nur bei denen, die gar keine Malaria bekommen hätten sowieso, weil sie nicht gestochen worden sind. Man weiß es nicht, ja. Bei mir hat es auf jeden Fall nicht gewirkt. Nicht so, wie es sollte. Okay. Also, Impfung musst du beachten. Ansonsten, ich glaube, das war das Wichtigste, was du beachten musstest. Ansonsten brauchst du ein Visum. Kommen wir gleich zur nächsten Geschichte. Ja? Das Visum für den Tschad an sich hatte ich. Beziehungsweise, es kann auch sein, dass es da wie in manchen afrikanischen Ländern die Möglichkeit gibt, nicht nur afrikanischen Ländern, in manchen Ländern gibt es die Möglichkeit, dass du dir ein Emergency-Visa besorgst, wenn du dort am Flughafen stehst. Also im Land, wo du rein willst. Das kostet dich dann halt $100 oder was auch immer. Ist auf jeden Fall teurer, als wenn du es zu Hause auf dem Rechtsweg besorgst. Weil die wissen, du stehst jetzt schon hier, du musst das Ding jetzt kaufen, sonst kommst du nicht rein. Also, ne? Du wirst ja wohl kein Backpacker ohne Geld sein, sonst hast du in dem Land ja eh nichts verloren, ne? Sondern die gehen davon aus, dass Ausländer immer Geld mitbringen. Also kann man auch ruhig mal ein 100er da liegen lassen für ein Notfallvisum. Und manchmal ist es so, dieses Notfallvisum geht natürlich relativ schnell, ja? Das dauert 10 Minuten, weil du gibst das Geld und kriegst einen Stempel und es ist fertig. Wohingegen, wenn du dieses Visum in Deutschland beantragst, dann musst du ja zur Botschaft des Tschad, was irgendwo im Land ist, ja, musst dann da hin und dann gibst du da deinen Scheiß ab und füllst irgendwelche Fragebögen aus und tralala und dann kann es sein, es dauert halt, was weiß ich, 1 Woche, 2 Wochen oder so lange, wie die halt brauchen. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass viele Leute einfach sagen, scheiß drauf, zahle ich halt den 100er, dafür habe ich es direkt und habe das ganze Theater hier in Deutschland nicht. Sicherer ist es aber natürlich, wenn du irgendwo hinfliegst und du hast deinen ganzen Papierkram fertig. Ja, weil solche Regeln ändern sich in solchen Ländern ab und zu. Kommen wir gleich mal zu meiner Geschichte. Ja, also, wir gucken uns mal diesen Kameraden hier an. Ja? Das war unser Fixer in N'Djamena. Also Fixer ist so ein bisschen der Point of Contact. Ja, das ist der hieß, ich glaube, House Manager oder sowas. Der Manager war es, ne? Fixer, Manager. Das ist halt der Typ, der alles managt und alles ranschafft und Leute kennt und mit Leuten redet, ja? Ich weiß nicht, inwiefern, also was seine Qualifikation für diesen Job war. Also wie er ihn bekommen hat. Ob er mit jemandem verwandt war, der irgendwo in der Regierung arbeitet oder ob er mit jemandem verwandt war, der schon für Save the Children arbeitet oder ob er einfach nur am nettesten gelächelt hat, ja? Hat ja ein sehr freundliches Gesicht. Ja, ich fand den auch super eigentlich so, von seiner Art her. Nur, der Typ schuldet mir immer noch $100, ja. Die habe ich ihm mal geliehen, weil er mich angebettelt hat und gesagt hat, hier, die Save the Children haben ihm kein Geld überwiesen, er braucht jetzt Geld, um irgendwelche Sachen zu bezahlen, ob ich ihm nicht $100 geben könnte. Und ich so, ja, wieso sehe ich aus wie eine Bank? Wieso soll ich dir $100 geben? Ja, nur leihen, ich krieg sie wieder, ja. Ah, scheiß drauf, ne? Ich habe schon gewusst, dass ich nicht wieder kriege, ich bin ja nicht komplett bescheuert. Aber er hat irgendwie so, so überzeugend mich angebettelt, ich kann es auch nicht erklären. Das zweite Problem war, er ist natürlich der Typ, der dafür gesorgt hat, dass ich mein Visum bekomme. Also nicht das Visum für in die Stadt rein, ins Land rein, da war ich ja schon. Das lief auch super.
Das lief nämlich auch irgendwie so, ich bin da angekommen am Flughafen und sollte dann ihn treffen. Und er regelt dann alles mit der Einreise. Ja? Und ich habe mir schon überlegt, wie soll denn das gehen, wenn ich ja kein Visum habe. Ich glaube nämlich, ich hatte keins, um rauszugehen, also um in die Stadt, also um ins Land reinzugehen. Wie soll er denn dann irgendwo hinkommen, wo ich ihn sehe? Ja? Das ging, also ich habe gesagt, ja, mache ich, ne, weil ich war nicht der Erste von Save the Children, der da runtergeht und bei dem das funktioniert hat. Also ich habe halt mal drauf vertraut, ne? Das ist eine professionelle westliche Organisation, die da mehrere Leute hingeschickt haben. Und wenn das halt der Weg ist, den die gehen, dann gehe ich den halt mal mit, ne? Ohne jetzt schon wieder irgendwie rumzumeckern. Mit meinem, deutschen Verständnis für Bürokratie und wir brauchen aber die Papiere. Ja, und ich gehe da ohne Papiere hin. Und, aber gut, das ist Afrika, ja. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch. Ich habe ihn also dann tatsächlich getroffen, weil er irgendwie da reingekommen ist, in den Flughafenbereich rein, wo ich war. Praktisch zur Passabfertigung, ja, also. Und da hat er mich dann geschnappt und hat gesagt, so, hier, mitkommen, ja, hier warten. Und dann hat er praktisch, hier, gib mir deinen Ausweis genommen, ist er da hingegangen, hat, wie auch immer, alles geregelt, ja, wahrscheinlich halt bezahlt für dieses Visum, hat alles gemacht, super, hat eine Viertelstunde gedauert, wir waren durch, also es ging wirklich fix, ja. Das hat er drauf gehabt. So, das Visum, was er noch besorgen musste, war das Visum, damit ich in den Osten reisen durfte. Ne? Weil im Tschad gibt es so ein bisschen, nicht Bürgerkrieg, sondern einen richtigen Krieg oder ja, so Insurgency halt, also so ein bisschen die Rebellen aus dem Sudan, habe ich ja, glaube ich, das letzte Mal schon erklärt irgendwie, fallen halt da ab und zu ein im Osten des Tschad, ja, und erobern da so ein bisschen Gebiet und werden dann wieder zurückgeschlagen von der tschadischen Armee. Und deswegen darf da in dieses Krisengebiet nicht jeder einfach so hin. Sondern du brauchst da eben einen Passierschein, ja, oder so ein Visum halt. Also im Prinzip eine Erlaubnis. Und die ist auch schon beantragt gewesen. Jetzt hat es sich aber laut seiner Aussage, vielleicht stimmt die, vielleicht nicht, ne, hat es sich zugetragen, dass genau einen Tag bevor ich gekommen bin, sich die Regeln für dieses Visum geändert haben, ne? Weil das dauert wohl irgendwie halt 4 Wochen oder 3 Wochen, um so 4 Wochen, um so ein Ding zu beantragen, ne? Und die haben das schon beantragt, wo klar war, okay, ich flieg da runter. Das sollte also praktisch irgendwie so 3 Tage, nachdem ich gelandet wäre, hätte das fertig sein sollen. So. Und 2 Tage, nachdem ich gelandet bin, hat er mir dann mitgeteilt praktisch, dass das leider jetzt mit dem Visum nichts wird, weil sie die Regeln geändert haben. Und ich so, wie die das Ding ist doch seit 3 Wochen beantragt, die können auch jetzt nicht mittendrin sagen, nö, wir fangen jetzt hier von vorne an. Und er so, doch, wir müssen wieder den ganz neuen Antrag stellen. So, jetzt dauert das natürlich auch wieder 3 Wochen oder so. Oder 4 oder bis zu 6, ich weiß es nicht, ja. Kann halt dauern, ja. Papier ist geduldig. Und dann bin ich mit ihm halt einmal mitgegangen. Und dann sind wir echt wie bei Asterix mit diesem Passierschein. Von einem Gebäude zum anderen. Und die haben da teilweise, also riesen, so diese Bunkerbauten aus den 70er Jahren Afrika, ne? Vielleicht kennt ihr die. Wie so Plattenbau-Hochhäuser, nur ein bisschen von außen irgendwie mehr so utopisch angehaucht. Und da ist Verwaltung drin, ne? Und da sind so viele Büros und Zeug, du siehst aber kaum irgendwie jemanden. Und es ist auch oft niemand da in dem Büro, wo jemand sein sollte. Und wenn jemand da ist, dann gehst du da hin und dann bezahlst du da irgendwas und kriegst irgendeinen Zettel oder einen Stempel, mit dem du dann, einen gestempelten Zettel, mit dem du dann zu jemand anderem gehen sollst. Der ist aber dann nicht 2 Büros weiter, sondern der ist entweder irgendwo ganz anders in diesem Gebäude oder in einem ganz anderen Gebäude, am besten noch einen halben auf der anderen Seite der Stadt. Ja? So, und der schickt dich dann, nachdem du dort einen Zettel und einen Stempel abgeholt hast oder einen zweiten Stempel auf deinen ersten Zettel bekommen hast, wieder woanders hin. Und so eierst du da so ein bisschen durch die Stadt. Ja? Und wenn du halt nicht so einen Typen dabei hast wie ihn hier, wie willst du das denn alleine machen? Also das geht natürlich schon bestimmt irgendwie, Aber dann brauchst du allein schon mal 2 Wochen, bis du die ganzen Papierkram abgegeben hast. Ne? Und wie lange dann die Bearbeitungszeit dauert, sei mal dahingestellt. So, und dann gibt es ja mehrere Wege. Ne? Es gibt ja die schnelle Bearbeitungszeit, wo halt der richtige Typ direkt den Stempel drauf macht und du bist fertig. Oder es gibt die langsame Bearbeitungszeit, ja, für die normalen Leute. Die rennen halt von A nach B nach C und warten dann ewig. Ja? Und es ist halt oft so, dass wenn du für so eine Organisation arbeitest, dann wissen die ja, dass du praktisch Geld hast. Ja? Und dann kann es halt mal sein, dass je nachdem, wie dein Draht zur Regierung ist oder der Draht der Organisation zur Regierung, dass es halt mal extrem lange dauert oder halt mal weniger lang. Ja? Generell wollen solche Organisationen ja niemanden bestechen. Ja? Das ist so ein bisschen ihr Grundverständnis von der ganzen Sache. So ein kleiner erzieherischer Auftrag, den die sich so auf die Flagge schreiben, so nach dem Motto, ja, wir bestechen niemanden, wir haben keine Waffen, wir sind neutral, behandeln alle gleich und so weiter. Ist ja alles super. So kommt man halt schwer vorwärts. Ne? Also es wäre alles viel schneller gegangen, wenn sie mal dem richtigen Typen den 100er hingeschoben hätten, hätte ich das Ding wahrscheinlich direkt bekommen. Vielleicht wäre auch noch mein erster Antrag direkt durchgegangen. Ja, so hat vielleicht irgendjemand angepisst und es hieß, nö, wir müssen den Antrag nochmal von vorne ausfüllen, es hat sich irgendwas geändert, was auch immer. Ja. Und da, ja, dann geht das Ding halt nochmal von Anfang an durch. So, hatte jetzt für mich den Vorteil, dass ich sehr viel Zeit hatte, um in N'Djamena in der Villa dort rumzuhängen. Und Villa Villa ist jetzt, ja, wir gucken es uns gleich mal an, einfach. Da könnt ihr euch selber ein Bild machen, was da eine Villa ist. Es ist auf jeden Fall mehr Villa als in Bagdad. Ja, das kann ich schon mal voraussagen. So, hier, N'Djamena Straße, eine dieser geteerten Straßen. Ja, ihr seht schon, hier links die Straße, die da links weggeht, hier, die ist schon nicht mehr geteert. Ne? Das ist schon wieder nur planierter Dreck hier. Aber die hier ist eben geteert. Und da habe ich gedacht, da muss ich jetzt nochmal ein Foto von machen, weil mir nämlich der Fahrer oder mein Fixer hier, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, 100-Dollar-Mann, gesagt hat, schau mal, es gibt hier nur 2,5 Kilometer Asphalt, ne, in ganz Chad und wir fahren jetzt darauf. War ganz lustig. So, das ist jetzt mal die Villa von innen. Ja, ihr seht schon, nicht so viel Vertrauen zur Nachbarschaft, ja, Essdraht obendrauf. Und zwar richtig so, dass es auch hält. Also, dass da auch keiner drüber klettert. Ne? Das ist nicht so ein komischer Alibi-Draht, sondern da ist gespannt, seht ihr hier, 3 Stränge gespannt plus Rolle oben drüber. Ne? Also, das soll schon verhindern, dass da irgendeiner drüber klettert. Also, ernsthaft. Ja? Da denkst du dir natürlich, alter Schwede, ja, die meinen das ernst und wahrscheinlich nicht ohne Grund. Weil das Ding ist immer das, normalerweise haben solche NGOs eine große Abneigung dagegen, sich so zu sichern, nenne ich es mal. Ja? Sondern die wollen ja offen sein für alle, die wollen ja zeigen, dass sie nichts zu verbergen haben und so, dass sie auf keinen Fall irgendwie was mit der Regierung, dem Sicherheitsapparat, dem Militär zu tun haben. Und dann ist halt so eine Essdrahtmauer etwas kontraproduktiv in ihren Augen. Was bedeutet, wenn die da halt so ein Ding haben, dann kannst du dir vorstellen, wie die Gegend, also, ne, dass das nicht ohne Grund ist. Also da passiert unter Umständen schon was, wenn du nicht so ein Draht drauf hast. Ne? Südafrikaner können dir da wahrscheinlich ein Lied von singen, was da alles so passiert, ne? Weil die haben ihren Scheiß auch so abgesichert. Aber gehen wir mal weiter. So, das ist ein anderer Teil, das ist das Tor, das wir hatten. Und hier dieser hellblaue Stuhl, den man da so ein bisschen noch sieht, hinter meinem Fensterchen da, da war immer der Guard gesessen. Ja, und hat dann die Tür auf und zugemacht, wenn jemand geklopft hat. Nur gerade sitzt er natürlich nicht da, aber der war auch, die ganze Nacht war da im Prinzip ein Guard da. Ne? Tagsüber auch. Mal mehr und mal weniger halt. Ne? Vielleicht war er gerade Pipi machen irgendwo. Weiß nicht. So, die Villa von außen. Das ist der Eingang. Hier war ich dann mal irgendwann gestanden. Da erzähle ich gleich noch was dazu. Hier an dieser Stelle, glaube ich, habe ich mir meine Malaria geholt. Aber ihr seht schon, wir sind in dem Bereich im Chad, wo alles schön grün ist. Ne? Da gibt es Gras, da gibt es Büsche, Bäume, Riesenbäume hier. Ne? Da kann man sich schon vorstellen, ja, da gibt es Moskitos. Und zwar nicht zu knapp. Und da gibt es auch Malaria. Deswegen frisst man ja die Malarone. Da seht ihr auch vor allen Fenstern Metallgitter. Ne? Tür ist auch hier Metallgitter, Fenster, Metallgitter. Also, ne, das Ding ist schon, für afrikanische Verhältnisse ist das schon jetzt robust gebaut. Ne? So, das war mein Zimmer. Hier unten seht ihr, glaube ich, das DDT oder DEET, ne? Also so ein Anti-Moskito-Mittel. Mit dem hast du dich auch permanent irgendwie eingeschmiert. Ne? Zusätzlich zu deiner Malarone und zusätzlich zu deinem Moskitonetz. Also du hast hier wirklich ohne Moskitonetz schlafen, hättest du vergessen können. Du musstest auch immer sehr aufpassen, dass wenn du rein und raus gehst, du da nicht irgend so ein Drecksvieh mitnimmst. Ich zeige euch nachher ein Foto von unserem Hausmeister, möchte ich es fast, unserem Diener kannst du nicht sagen, aber sowas Ähnliches, ne? Das war irgendwie so der Koch, Hausmeister, Putzfrau, Einkäufer, also er hat alles gemacht. Das war so der Hausmanager. War so ein älterer Herr, ja. Der war auch echt super und der hat halt immer die Zimmer auch geputzt, ne? Und es gibt so Sprays, ne? Das ist klar, so Moskitosprays und so. Also Afrika halt, ne? Die können wahrscheinlich nicht lesen, gehe ich mal davon aus. Und wenn sie lesen können, haben sie keinen Bock zu lesen. Oder es ist ihnen einfach scheißegal, was auf dieser Dose draufsteht. Ne? Also es gibt ja diese Moskitospraydosen, mit der du praktisch den Raum eingast, ne? Dann stirbt da alles drin und dann lässt du die Fenster zu. Also oder im Prinzip, da stirbt halt mal alles drin. Und der ist da rumgelaufen und du hast das gerochen, ne? Weil da ist ein Duft mit drin. Und ich gehe davon aus, dass der deswegen mit drin ist, weil das Zeug so giftig ist, dass man sagt, okay, solange du diesen Geruch noch riechen kannst, musst du noch lüften, ne? Weil das heißt, dass hier noch eine Konzentration von dem Zeugs drin ist, die vielleicht nicht so gut ist. Auf der Dose steht auch drauf, einsprühen, so und so viel Sprühstöße, was auch immer. Dann zulassen das Zimmer im Prinzip, 10 Minuten oder was. Und dann 15 Minuten lüften. Also Fenstertüren, alles auf, ne? Komplett durchlüften, damit das Gas wieder rausgeht, ne? Weil das tötet halt alles, was da drin ist. Also so geil kann es nicht sein für dich. So, und was macht er? Ich habe ihn dann irgendwann mal beobachtet. Erstes Mal, er steht in diesem Raum, ne? Er haut da gefühlt die halbe Flasche rein von diesen Dosen, ne? Weil der hat ein Budget und davon kauft er halt alles ein, ja? Und wenn er sagt, er braucht halt 10 von den Dosen, kauft er 10 von den Dosen und dann gib ihm. Also ich glaube, bei mir drin waren nie irgendwelche Moskitos oder sonstiges Krabbelvieh. Muss ich schon sagen, Respekt, ja. Aber das Männchen, das steht da drin, der sieht aus, als ob er vielleicht 40 Kilo wiegt, so ungefähr, ne? Der macht kein Fenster auf, ne? Der gast die ganzen Räume voll und da läuft währenddessen schön drin rum, ne? Und arbeitet dann da weiter. Dann fängt er an zu putzen, ne? Und er hat nicht einmal dieses Fenster aufgemacht. Und, also, dass die da nicht alt werden, das wundert mich nicht. Gut, also das war die Geschichte mit diesem Zimmer, ja. Ich komme gleich nochmal auf die Moskitos zurück. So, von der anderen Seite hier, damit man mal sieht, schönes Doppelbett eigentlich, aber halt auch, ja, es ist jetzt nicht, ich würde sagen, es war eigentlich fast besser von den Räumen her als im Irak. Ja, als da in der Villa in Bagdad von Saber. Jetzt auch nicht wirklich riesiger Unterschied, ne? Aber ja, das hier ist unser Guard. Ja? So, ganz entspannt, ne? Ich glaube, der hat irgendwie auch einen Schlagstock gehabt und sein Funkgerät halt. Ich weiß nicht, mit wem er da in Verbindung war. Vielleicht mit seinem Headquarter. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht nur einen Laden hier beschützt haben, ne? Sondern dass es eine Firma war und die wahrscheinlich alle so Expat-NGOs so ein bisschen. Oder das, na, das, weil es gibt ja Mundpropaganda, wenn die sagen, hey, wen benutzt ihr? Ja, den und den. Ja, der ist zuverlässig und so weiter. Die Jungs sind gut, die wir haben. Dann heuerst du auch die an. Na, ist klar, warum sollst du da irgendwelche Risiken eingehen? sondern du lässt dir halt jemanden empfehlen. Aber der war ganz entspannt. Ja, also, ja, wir haben ihn auch nie gebraucht, aber das ist auch gut so. So, da bin ich, guck mal, habe mich kaum verändert. Ja, heute ein bisschen mehr Bart, aber im Prinzip, ich habe eins von meinen Hemden an heute extra, die ich damals auch anhatte, das ist das andere. Habe ich mir extra so Expeditionshemden gekauft. Ne? Meins ist ein Crackhoppers und das andere ist, glaube ich, weiß der Geier, Tagos oder so. Habe ich mir was Billiges gekauft. Ja, und da schön natürlich, das Wichtigste ist, ne, wenn du irgendwo bist, Laptop, Internet, dann läuft alles. Hier unten seht ihr unser Satellitentelefon. Und das da dürfte damals, ja, wenn du es in der Größe guckst, ein Handy gewesen sein. Ja, ihr seht ja, Einrichtung spartanisch, ich hatte ja da nicht mal einen Stuhl. Ne? Weil ich bin der Letzte, der gekommen ist aus der Crew, die da ist. Und die anderen haben schon alle sich die Stühle reserviert gehabt oder so. Keine Ahnung. Das hier ist er, ne? Unser Hausmeister. Das Männchen mit den Sprühdosen, ne? Der uns alle vergast hat. Also er hat richtig lecker gekocht, muss ich sagen. Also Respekt, ne? Und, aber ihr seht schon, ne, so ein dünner, kleiner, der war bestimmt über 50, ne? Ja gut, ich bin jetzt auch über 50. Vielleicht soll ich aufpassen, was ich sag hier. Nein, der Typ war voll okay. Die Küche war immer picobello, der Kühlschrank war immer voll. Also der hat seinen Job, es war immer sauber, der hat seinen Job richtig gut gemacht, ne? Im Gegensatz zu unserem Fixer, weil der Typ hier wollte auch nie $100 von mir haben, um Essen zu kaufen. Der ist irgendwie mit der Kohle klargekommen, die er bekommen hat, ne? Jo. Dann, ich weiß jetzt nicht, ob das hier so ein Einschiebebild ist, ja. Gehen wir nochmal zurück zu den Zimmern hier. Na? Also, wir gehen nochmal, Quatsch, wir machen das so. Moskitos, Malaria, Tropen. Also, die Zimmer haben zwar, also wie gesagt, es wird gesprüht und so weiter, ne? Man versucht auch, die Fenster haben alle Moskitonetze davor und die Tür halt nicht. Ja? Du musst ja ab und zu mal irgendwo rein und raus gehen und dann kommen da halt auch mal Moskitos rein, wenn du Pech hast. Deswegen wird halt auch regelmäßig gesprüht, ja? Damit die sich hier gar nicht irgendwo festsetzen können. Du nimmst deine Malarone oder was auch immer du für ein vorbeugendes Medikament halt hast, ne? Und dann hoffst, dann denkst du eigentlich kann nichts passieren. Na, was du noch machst, genau, du schmierst dich mit so Moskitocreme halt ein. Na, weil du bist ja auch mal draußen. Und draußen hat es nun mal Moskitos. Und drin halt vielleicht ab und zu auch mal. So. Bei mir war es so. Ich habe das extrem ernst genommen. Und ich habe hier schön natürlich mir das mit der hohen DEET-Konzentration gekauft. Und richtig gut, ne, schön eingeschmiert. Aber halt nur das, was frei war. Weil du bist ja normalerweise, hast du halt Ärmel unten und alles, ne? Klar, hier zugeknöpft auch und so weiter. Aber halt so hier Nacken, Hals, Gesicht einschmieren, Hände. Ne? Und unten Füße und so hier zwischen Schuh im Prinzip und Hose. Und irgendwann, also nach ein paar Tagen, wo ich da war, naja, wir machen es umgekehrt. In den ersten paar Tagen kam es, irgendwann mal ging es so, dass nachts draußen irgendwie ziemlicher Tumult war. Ja? Und ich bin halt mal raus nachgucken. Ist ja auch mein Job irgendwo. Ne? Gucken, ob der Guard noch da ist, gucken, ob schon irgendwelche hier über die Tür klettern vorne, das Tor klettern oder ob beim Nachbarn irgendwo die Bude brennt und alles geplündert wird. Man weiß ja nicht, ne? Afrika. So, draußen irgendwie Unruhe. Ich bin kurz rausgegangen. Ich war vielleicht 2 Minuten draußen oder 3. Hab geguckt ein bisschen. Der komische Guard war da gesessen, der war nicht beunruhigt. Hab mir gedacht, naja gut, kann es nichts sein, ne? Ist, oder kommt öfter vor. Was weiß ich, war Wochenende vielleicht, die Besoffenen sind nach Hause gekommen. Ich habe keine Ahnung. So, ich gehe wieder rein und dann juckt, ein paar Minuten später fängt meine Hand an zu jucken. Ne? Und ich gehe so, die Hand gucke ich so, kratze so ein bisschen. Dann sehe ich, dann ist der kleine Finger zerstochen. Und zwar hatte ich da ungelogen 7 Stiche nebeneinander. Ja, das muss von einer gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass ich da 7 Stück hingesetzt habe und ich habe es nicht gemerkt. Ich glaube, da war eine und die hat, weil ich mich immer bewegt habe ein bisschen, immer aufgehört, wieder neu angesetzt, aufgehört, neu angesetzt. Und höchstwahrscheinlich hatte ich gerade hier dieses Stück nicht eingeschmiert beim Einschmieren irgendwie so, ja, den kleinen Finger außen vergessen Und die hat das, oder vielleicht waren es auch tatsächlich mehrere, die sich da voll drauf gestürzt haben und mir den kleinen Finger so perforiert haben, dass da ja ein Ding am anderen war. Ne? So. Und das ist das einzige Mal, dass ich Mückenstiche bemerkt habe, die ich bekommen habe. Und deswegen, ja, 4 Wochen später hatte ich Malaria. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das an diesem Abend war, als die mir hier 7-mal in den Finger gestochen haben. Ja? So. Aber nichtsdestotrotz, ich schön weitergemacht, mich eingeschmiert, aber auch nicht mehr länger als noch einen Tag, weil ich dann nämlich an dem einen Tag so einen, also ein Flush, ja, das heißt so, wenn auf einmal die Gefäße aufgehen und deine Haut richtig rot und heiß wird, ja, und das liegt, häufig geht es einher mit Blutdruckabsenkung, ne? Weil wenn das ganze Blut praktisch aus dem zentralen Gefäßsystem ins periphere Gefäßsystem versackt, weil alles aufgeht, haut es dir natürlich den Blutdruck runter, ne? Extrem, der Herzschlag geht hoch, Adrenalinausschüttung, ja, damit das Herz öfter schlägt und stärker schlägt, um diesen Druckverlust auszugleichen. Und ich saß da drin am Tisch und mich hat es fast umgehauen. Ne? Ich musste mich hinlegen ins Bett, Füße hoch und alles, Schweißausbrüche, Herzrasen. Ich habe gedacht, Alter, was ist da los? Und dann bin ich draufgekommen, das muss von diesem DEET kommen. Ne? Weil das ist ja im Prinzip ein Nervengift. So ein bisschen, ne? Weil das ist ja, das tötet halt Sachen. Und wenn man sich's draufschmiert, dann gehen die Viecher nicht an dich ran, weil du halt Zeug eingeschmiert hast, was Sachen tötet. Da haben die Respekt vor dir, verstehst du? Weil die sagen sich, Alter, wenn der so hart ist, dass er sich das Zeug drauf schmiert, ja, dann kommen wir mit unserem kleinen Stachel eh nicht durch, also fliegen wir gar nicht dahin. So funktioniert das nämlich hier nicht. So, und danach habe ich aufgehört, mich mit dem Zeug einzuschmieren, weil ich gedacht habe, ja, allergische Reaktion auf das Zeug, wahrscheinlich zum Teil zumindest irgendwie, die wird ja eigentlich jedes Mal schlimmer, ne? Also lassen wir mal die Finger davon. Gut, danach natürlich noch mehr aufgepasst, ja, dass mich nichts sticht und so. Bin dann auch die meiste Zeit da nicht mehr in dem Aufenthaltsraum gesessen, sondern hier unter meinem Dings gelegen. Und ja. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass, wie gesagt, die Malaria von diesem Tag kommt. Ja. So, dann nächste Story. Ich habe ja mal was erzählt von wegen dieser Brücke, ja, diesen 2 Brücken. Und das ist eine dieser Brücken. Jetzt kann man sich darüber streiten, welche dieser Brücken das ist. Ich bin mir fast sicher, das ist die Bridge hier, Pont de Taiwan. Weil, wenn man hier guckt, das ist die hier. Die steht mit 2-spurig ist die angegeben. Also wenn man da genau draufklickt und so. Ja, mit 2-spurig angegeben für Fahrzeuge. Wohingegen die hier das nicht ist. Und die andere Seite, die zeige ich euch dann gleich nochmal. Da habe ich auch ein Foto davon. Wir sind aber, die Story ist folgende, worum es geht. Wir sind dann einmal mit den Mädels, ja, mit denen hier, also wir alle zusammen. Das hier war einer unser Fahrer hier. Das sind hier 2 von den Mädels, die auch noch für Save the Children gearbeitet haben. Und wir wollten dann mal ein bisschen weggehen. Ja, so Freitagabend oder so. Freitagnachmittag eigentlich. Und ja, ein bisschen was trinken. In die Strandbar. Und ich so, alles klar, ich komme mit. Ja, muss ja einer mal gucken, was ihr da für Unfug treibt und inwieweit das sicherheitsrelevant ist und ob man da irgendwie was mal was regeln muss, mal gucken muss und so. Bin ich also mit, ne? Außerdem mal so ein Bierchen, ja, ist ja auch nicht schlecht. Gut, und ihr seht schon, hier fahren auf jeden Fall Autos, da ist auf jeden Fall Platz für 2 Fahrzeuge locker, ja. So. Wir sind also praktisch hier runtergefahren. Ich weiß nicht genau, wo unser Headquarter war. Irgendwo hier drin wahrscheinlich. Hier runtergefahren. Ja, das sieht man jetzt hier nicht so gut. So, jetzt seht ihr das besser. Hier runtergefahren. Und irgendwo hier in diesem Bereich war diese Strandbar, sage ich mal. Ja, keine Ahnung wo. Ich glaube fast, dass das hier irgendwo war, weil es relativ am Rand war. Und du konntest auch irgendwo strandmäßig, ne? Wenn man da mal so guckt. Ja, da kann man dann schon gucken, dass da hier irgendwie, was weiß ich, hier irgendwo was war, wo du halt irgendwie so ein bisschen sowas wie Beach hast. Weiß der Geier. Vielleicht war es auch hier drüben irgendwo, das kann auch sein. Ja, hier Shopping, Ah, Computergeschäft. Naja, was man da alles erfährt, ja. So, und zurückgefahren sind wir dann hier über die breite Brücke. Warum ist das relevant? Also, relevant ist es vielleicht nicht, aber es ist interessant. Es ist interessant deswegen. Erstmal, da drüben sieht es dann teilweise halt so aus. Ne? Also hier so richtig so Lehm, Dreckmauern mit irgendwas. Dann so eine Teile der Outdoor-Hütten sehen dann so aus. Ne? Da ist einfach nur irgendwie so ein Strohdach oder so ein, was das ist, so Reeds. Das ist Schilf, ne? Sowas wie Schilf, so Sumpfgräser, irgendwas in der Art, ne? So wie hier auch die Mauern teilweise sind, also vor allem die Mauern innen. Das sind ja eigentlich nur Abgrenzungen und Sichtschutzdinger irgendwie. Das könnte zum Beispiel hier die Toilette sein. Das sieht auch nicht spektakulärer aus, ja. Und ja, die Häuser sind hier dann schon natürlich so teilweise aus Stein. Hier sieht man es ja auch, ne? Wo die Fenster drin sind und so. Also einfach nur, damit man mal so ein bisschen sieht, so, ja, hier drin, ne, so sieht das da aus. Wie das halt in so einem, ja, sag ich mal, in der normalen Stadt da aussah. Und ja, der Rückweg war dann, ging schon die Sonne so ein bisschen unter, war dann über die andere Brücke. Da habe ich jetzt hier so ein romantisches Foto mit Sonnenuntergang. Und so, wir waren da also unterwegs. Was haben wir gemacht? Das war praktisch irgendwie tatsächlich so eine kleine Bar. Oder Bar war eigentlich größer, ne? Weil es hat auch einen DJ gehabt und es hat auch eine Tanzfläche gehabt draußen und hat keinen Eintritt gekostet und du konntest da schön entspannt dein kaltes Bierchen trinken. Ne? Die haben aber auch richtig so große Flaschen gehabt. Ne? Also nicht so Kindergrößen, sondern richtig da halber Liter mindestens, ne? Wenn das nicht sogar mehr war. Also hast du richtig schönen Kolben in der Hand gehabt und da war auch kalt. Und wir waren dann da eine Zeit und dann irgendwann haben die dann auch gemeint so, okay, wir müssen jetzt gehen. Und ich noch so überlegt, warum müssen wir jetzt gehen? Ja, ich hatte dann schon irgendwie ein, zwei Bier drin und habe mir so gedacht, so, oh, wieso, ist doch ganz nett hier, na, lass uns mal noch ein bisschen bleiben. Und du hast dann aber gemerkt, dass ungefähr um den Zeitpunkt rum, für den die schon, die wussten, um welche Zeit es war, die haben vorher schon gesagt, um 3 müssen wir gehen oder so. Ne? Weil da hast du gemerkt, ab dem Zeitpunkt war dann wahrscheinlich irgendwie, ja, Arbeitsende oder was auch immer. Oder die schlimmste Hitze vorbei, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das irgend so ein Zeitpunkt, wo dann halt die Locals angefangen haben, sich da einzufinden. Und bis zu dem Zeitpunkt ging es noch, aber ab da hat dann so der Alkohol angefangen zu wirken. Ja? Und dann hast du gesehen, wie das alles da drin bedeutend aggressiver geworden ist. Also vor allem jetzt nicht unbedingt aggressiver direkt mit irgendwie so Stress, aber schon, aber so vom Gesichtsausdruck und alles und von dem, wie sie sich bewegt haben. Ne? Also das Tanzen war dann weniger so entspannt, so gechillt so, ne, als ob sie gerade einen geraucht haben, sondern mehr so, als ob sie halt irgendwie hier die Nase voll hätten mit irgendwelchem guten Pulver aus Holland oder aus Kolumbien. Ha? Oder wo auch immer die ihr gutes Pulver herkriegen, man weiß es nicht. Oder Cut gekaut und das wirkt dann irgendwann. Ne? Also du hast gemerkt, die werden so ein bisschen, das Tanzen wird alles so ein bisschen ha? Rabiater und so. Und da haben wir uns dann auch gedacht, so, ah, verstehe, ha? Jetzt wird es Zeit zu gehen. Weil dann da, na gut, sie hat jetzt weniger ein Problem, ne? Aber wir zwei, ne, wir stechen halt schon aus der Menge raus. Und das muss man ja nicht provozieren, sowas, ne? Deswegen immer clever sein, ist ja auch der Job von so einem Sicherheitsfuzzi, ne? Dass der das auch ein bisschen miterkennt und da halt ein bisschen mitsteuert. Das war aber ganz gut, dass die das von alleine im Vorfeld praktisch schon wussten, ne? Und sich auch drauf eingestellt haben. Also da muss ich sagen, das haben die gut gemacht, ne? So, jetzt machen wir noch kurz ein bisschen was zur Innenausstattung von dieser Villa. Das hier ist das Büro, ja, das ist die Chefin sozusagen gewesen. Also die waren alle nicht sehr alt, ja, hat man ja gesehen auf den Fotos. Ich glaube, die war vielleicht auch, ja, glaube maximal Ende 20, ja, so. Und die hat halt praktisch hier die Villa geleitet und was da halt auch, ich weiß nicht genau, was die tatsächlich alles an Job gemacht hat, aber ja, die war halt die Ranghöchste von Save the Children zu dem Zeitpunkt da. Was nicht unbedingt viel heißt, weil das teilweise nämlich, das war bei mir nachher auch so, diese Chefs da, Projektmanager oder was auch immer, schön durchrotiert haben, weil die nicht genug Personal hatten. Und immer wenn einer aus irgendeinem Grund unvorhergesehenerweise gegangen ist, dann musste irgendjemand anders den Job übernehmen, wer halt gerade da war, ob die qualifiziert waren oder nicht. Ja? die haben den Job dann halt gemacht. Deswegen ging da teilweise auch nichts vorwärts, weil keiner irgendwelche Entscheidungen treffen wollte, weil sie wussten, sie sind ja jetzt nur vorübergehend da und die Entscheidungen, die soll mal schön jemand anders treffen. Ne? Ich sitze hier nur rum und verwalte Papier so. Also das war jetzt auch suboptimal, was da lief, ehrlich gesagt. Aber da komme ich bestimmt nachher nochmal im Detail drauf. So, das war die Küche, ja. Da ist hier Bierflaschen. Da seht ihr die Bierflaschen, ja. Ordentliche Kolben, ja? Habe ich doch gesagt. Also, das gab es da auch, ja. Bei einer NGO ist das nicht so wie bei einer Sicherheitsfirma. Ja? Die dürfen durchaus trinken nach dem Dienst abends und so. Und haben sie auch. Also jetzt nicht übertrieben, weil es waren ja eigentlich nur Mädels da. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn da so eine Mischung aus Männern und Frauen ist, dass da schon gut die Partys laufen. Ja? Wie gesagt, der Kühlschrank war immer voll. Ja, französische Kolonie gewesen. Dementsprechend das Essen auch so ein bisschen französisch angehaucht. Zumindest bei den Expats. Ja? Also es gab eigentlich immer Weißbrot und Marmelade. Weißbrot, Butter, Marmelade. Ja? Das war dein Frühstück. Weißbrot, Butter, Marmelade. Dann gab es, wenn du Glück hattest, Nutella. Dann gab es Weißbrot, Nutella. Muss aber sagen, das konnten die Bäcker dort unten. Die konnten wirklich dieses Stangenweißbrot backen, ne? Diese französischen Weißbrote. Also da wundert es mich nicht, dass man die dauernd gegessen hat, weil die waren echt gut dort. Und halt frisch. Ne? Also das war schon okay. Ja, wir haben ja sogar ein paar Äpfel und dann gab es hier immer die Reste praktisch oder was er halt gekocht hatte. Das hast du dir dann warm gemacht abends. Hier immer hier schön. Wassermelone, so und jetzt das da, hier auch, ne? 1, 2, 3, 4 Schachteln von dem Zeug. Was ist das? Das ist Kiri. Und ich so, was ist denn Kiri? Und das ist so diese kleinen Dreieckdinger mit Streichkäse, ja? Und ich frag mich so, warum heißt denn das Kiri, ja? Und ich lese so und ich suche, wo steht denn da Kiri drauf? Und da steht nirgends Kiri drauf. Das ist die Lösung. Ja, also erstmal, ich wusste nicht sofort, dass sie das meinen, sondern die haben immer nur gefragt, ob ich auch Kiri mag. Und ich so, was ist denn Kiri? Ich habe gedacht, das wäre sowas Afrikanisches, ja, so. Was weiß ich, hört sich ja afrikanisch an, Kiri. Ja, wollte ich jetzt nicht ja sagen, weil vielleicht sind es irgendwie Ziegenhoden eingelegte oder irgend sowas. Und ich so, keine Ahnung, warum, was ist das? Also ja, hier, kennst du das nicht? Und so. Und ich so, nee, keine Ahnung. Und dann haben sie mir irgendwann das Zeugs gezeigt, ja. Und ich so, wieso heißt denn das Kiri? Konnte mir keiner so richtig beantworten irgendwie, glaube ich. Oder ich habe es nur intern gefragt für mich selber. Und irgendwann lese ich diese Packung. Und da steht ja französisch drauf. Lavache Kiri. Ja, die Kuh, die lacht. Und die haben natürlich dann nicht Lavache Kiri gesagt. Also Waschkiri haben sie vielleicht auch gesagt. Kiri oder Waschkiri? Und ich so, was ist denn Waschkiri? Das ist wieder sowas Afrikanisches, ja. Weiß doch kein Mensch, dass das Lavache Kiri heißen soll auf Französisch, ne? Weil die Franzosen oder die französisch sprechenden Afrikaner oder wer auch immer da rumgerannt ist und Waschkiri gesagt hat, wahrscheinlich nicht mal weiß, wie man Waschkiri schreibt. Ja? Also es heißt Lavache Kiri. Die Kuh, die lacht. Ja, also lachende Kuh habe ich gegessen. Zumindest das, was aus der lachenden Kuh unten rauskam. Das Zeug ist gar nicht schlecht, ja? Kiri. Also für alle, die mal nach Afrika fahren, ja, wenn euch einer fragt, ob ihr Waschkiri wollt, das ist Streichkäse. So, die Kiri-Story muss ich noch loswerden. So, hier, wow, Bombenfernseher, sogar in Farbe. Hast du allerdings nicht viel sehen können. Ne? Der Videorekorder da unten drunter, ja, war auch relativ nutzlos. Aber schöne Ledersofas im Prinzip. Ja, das ist das Wohnzimmer und hier daneben ist das Esszimmer. Können wir auch gleich gucken. Bumm, Esszimmer. Ja, also da war ich gesessen, und hier musstest du auch aufpassen, deswegen, also ich habe da auch, da musst du immer gucken bei den Füßen, ne? Nicht, dass dir irgendeine Stechmücke doch unten irgendwo in den Fuß, also in die Wade, also ins Fußgelenk, in den Knöchel sticht. Deswegen habe ich die auch dann großzügig mit diesem Mückentötungszeugs eingeschmiert, was dann nicht so gut war eben, wie ich erzählt habe, ne? Weil ich war hier auf diesem Stuhl gesessen, wo es mich dann zerlegt hat, hier kreislaufmäßig. Genau, auf dem oder auf dem. Ja, werde ich nicht vergessen. War echt, war krass. Also das hatte ich vorher nie und danach zum Glück auch nie wieder. So, dann hier nochmal ein weiteres Stück geteerte Straße. Und diese geteerte Straße, die bin ich dann nochmal gefahren, als ich zur Deutschen Botschaft gefahren bin. Das hier ist übrigens ein Markt, der sieht jetzt so verlassen aus, weil weil es halt abends ist. Ja, da ist natürlich niemand mehr. Erinnert mich so ein bisschen an diese Szene hier auch mit diesem Staub oder was da ist. Oder es wird kein Nebel sein, eher Staub. An diese Szene aus 13 Hours, ja, wo die hinten rausgucken und da, wo dieses Schlachtfeld ist. Also dieses Schlachthausfeld. Das Feld, wo die Viecher geschlachtet werden. Die Schafe und so. So ähnlich sah das hier aus. Ne? So, das ist diese andere Brücke. Da seht ihr schon, die ist echt schmal. Ne? Also wenn der da nicht wartet und uns irgendwo vorbeilässt, da kommen wir nicht aneinander vorbei. Und das ist meiner Meinung nach diese andere Brücke. Und da seht ihr schon hier, die sind alle in Partystimmung, hier schön bunt, ne, und kommen da hin und her gefahren. Also da ist was los um die Zeit abends. Ja, weil da ist nicht mehr so heiß und so, alles schön. Und da sind wir eben wieder nach Hause. Ja, so. Genau, da ist nämlich so eine Verbreiterung, das sieht man auf der Karte übrigens auch. Ne? Das ist der einzige Platz, wo praktisch zwei Autos aneinander vorbeikommen können. Und da musst du dann halt immer praktisch warten, wenn du siehst, da kommt jemand anders und den vorbeilassen, weil das ist halt mitten auf dem Fluss dann. So, da sind wir vorbei. Letztes Stück auf der Brücke. Und hier auch nochmal romantischer Sonnenuntergang, hier mal kurz raus fotografiert. Also dieser Fluss ist schon ganz schön breit. Ja, dieser Grenzfluss zu Kamerun. So, jetzt, das hier ist die deutsche Botschaft. Die Geschichte mit der deutschen Botschaft erzähle ich euch in der nächsten Folge. Das ist nämlich wieder so ein Knaller, wo unser Fixer, der 100-Dollar-Mann, richtig ins Klo gegriffen hat. Ja. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ja, viel passiert ist jetzt heute nicht, ja, außer dass ich mir meine Malaria eingefangen habe, die noch nicht ausgebrochen ist. Aber ihr habt zumindest mal ein bisschen Hintergrund, was denn so im Tschad läuft. Oder in Afrika vielleicht allgemein. Oder was da anders läuft als im Irak. Ja, also wir schauen mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Ja, es passieren doch noch ein paar Sachen. Andere Sachen als im Irak, aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine spannende Zeit gewesen, weil es halt anders ist da. Ne? Also, passt auf euch auf, impft euch schön gegen allen möglichen Scheiß, wenn ihr nach Afrika geht. Nicht, dass das unbedingt immer was bringt, aber es ist auf jeden Fall besser, würde ich sagen, als nicht. Es gibt ja keine Impfung gegen Malaria, deswegen, aber ja, es gibt dort übrigens auch noch so viele andere Sachen, gegen die es keine Impfung gibt. Da werde ich auch noch eine Geschichte drüber erzählen. Weil wenn der Mike einmal irgendwo ist, ja, dann gibt es richtig. Ne? Dann nehmen wir alles mit, was es da gibt. Also auch krankheitsmäßig. Okay, jetzt aber. Ciao, macht's gut. Schaut euch noch ein paar andere Videos von mir an. Wenn das der erste Teil ist, den ihr angeguckt habt, fangt bei 1 an. Ja, das macht ja sonst wenig Sinn. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein!